Schafft das Unvollkommene weg. Dann allein könnt ihr Gott demonstrieren. Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmerz. Nur der Verstand kann Gott beweisen. Das Gefühl empört sich dagegen. Merke dir es. Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Das leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen Riss in der Schöpfung von oben bis unten. Liebe Mitmenschen, was wir gehört haben zu Anfang, das war ein Zitat von Georg Büchner aus dem Drama Dantons Tod. Warum leide ich? Das ist der Fels des Atheismus. Und damit ist die Frage angeschnitten, die uns heute interessieren soll, die berühmte Frage nach der Theodizee. Den Namen Theodizee hat die ganze Sache von einem deutschen Philosophen bekommen, von Leibniz. Leibniz, der ein Buch geschrieben hat, das die Theodizee heißt und in dessen Schluss er sich explizit mit dieser Frage auseinandersetzt. Der lange erste Teil hat teilweise andere Themen. Die Theodizee-Frage fragt nach der Gerechtigkeit Gottes. Wie kann es einen gütigen und allmächtigen und allwissenden Gott geben, wenn die Welt so ist, wie sie ist? So schlecht. Und es gibt ein Zitat, das öfters dem Philosophen Epikur aus dem antiken Griechenland zugeschrieben wird, wahrscheinlich aber nicht von ihm stammt, ein Zitat, das das ganze Dilemma der Theodizee auf einen Nenner bringt. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, oder er kann es nicht und will es nicht, oder er kann es und will es. Wenn er nun will und nicht kann, so ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, dann ist er missgünstig, was ebenfalls Gott fremd ist. Wenn er nicht will und nicht kann, dann ist er sowohl missgünstig wie auch schwach. Und dann auch nicht Gott. Wenn er aber will und kann, was allein sich für Gott geziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht weg? Hier taucht ein Selbstwiderspruch auf, der allerdings nur relevant ist in monotheistischen Religionen. In anderen Religionen, die einen vielfachen Götterhimmel haben, ist die Frage nach der Güte Gottes und der Schlechtigkeit der Welt nicht so bedrängend, denn dann gibt es natürlich auch gute und böse Götter und Götter, die miteinander kämpfen und verschiedene Interessen verfolgen, und damit ist das Übel in der Welt auch hinreichend erklärt. Das ist nicht nur im griechischen und römischen Olymp so, sondern es ist auch zum Beispiel in der alten persischen Religion so, wo es zwei Götter gibt, einen Guten, einen Bösen, einen Schöpfer, einen Zerstörer, die gegeneinander kämpfen, und damit ist das Prinzip schon erklärt. Die Aufgabe des Menschen ist dann natürlich, sich auf den guten Teil einzulassen, auf Ahura Mazda und Ahriman, dem Bösen, zu widerstehen. Auch im Buddhismus ist die Theodizee-Frage keine sehr große, obwohl die Frage nach dem Leiden ganz intensiv gestellt wird. Aber im Buddhismus spielt die Gottesfrage keine große Rolle. Leben ist Leiden, Leiden an Alter, Leiden an Krankheit, Leiden an Tod. Und die Ursache für das Leiden an diesen Dingen liegt in der Begierde, die der Mensch hat, dies zu vermeiden. Und deswegen besteht die Strategie, nicht über ein metaphysisches Übel nachzudenken, sondern in sich selbst die Ursachen auszurotten, die Begierden. Wenn ich nichts mehr will, dann tut mir auch nichts weh. In monotheistischen Religionen, zu denen das Christentum, der Islam, das Judentum und auch der Atheismus gehören, selbstverständlich, da spielt die Theodizee-Frage eine große Rolle und das tut sie schon in der Bibel. Im Psalm 73 lesen wir Folgendes. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie höhnen und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Frevler. Die sind glücklich für immer und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Das ist die Erfahrung, die der Psalmbeter im Alten Testament bereits macht und die ihn dazu führt, an der Güte und vor allen Dingen der Gerechtigkeit Gottes zu zweifeln. Er behilft sich dann damit, dass er die Sünder und ihren Lebensweg beobachtet und zu dem Schluss kommt, Gottes Mühlen mahlen langsam, sie mahlen aber trefflich fein und am Ende werden sie gestürzt. Das ist allerdings auch nur eine Hilfskonstruktion, die erstens mal nicht immer zutrifft und zweitens mal auf manche Übel ja gar keine Anwendung finden kann. Wir werden das noch sehen. Im Neuen Testament gibt es auch eine Stelle, in der Jesus selbst einmal daraufhin befragt wird. In Lukas 13 ist die Geschichte zu finden, dass Menschen zu Jesus kommen und ihm von einem schrecklichen Massaker berichten, das die Römer unter jüdischen Extremisten angerichtet hatten. Eine wahre Abschlachtung einer Menge Leute. Und sie fragen Jesus, was das denn nun bedeute. Jesus sagt ihnen Folgendes: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt hätten als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn denn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus sagt also den Menschen, es ist keine Frage von Schuld oder Unschuld, ob einen ein Unglück trifft. Die Frage ist immer das Verhältnis zu Gott. Bin ich bereit für Gott und sein Handeln, offen für seine Zukunft, dann werde ich leben, auch gegen den Tod. Eine anspruchsvolle Buch. Ein Buch der Bibel nun wieder im Alten Testament, das beschäftigt sich ganz und gar mit dem Thema der Theodizee. Es ist das Buch Hiob. Im Buch Hiob wird also die Sache auf einen ganz intensiven Punkt gebracht. Ein guter Mensch, gesetzestreu, gehorsam, liebevoll, und demnach reich, erfolgreich und gesund, wird aufgrund einer absolut unglaublichen Wette zwischen Gott und dem Satan alles genommen. Er wird drei Ebenen des Leidens zugeführt. Zuerst kommt eine große Räuberbande und nimmt ihm seinen ganzen Besitz weg, der ja in der damaligen Zeit aus dem Vieh bestand, aus den Herden von Ziegen, Schafen und Rindern. Dann verliert er an einem Tag alle seine 10 Kinder, die in einem Haus eine große Party feiern, und dieses Haus stürzt ein. Und zum Schluss, als er auch dann noch nicht Gott absagt und flucht, schlägt der Satan ihn mit einer schlimmen, chronischen, schmerzhaften, ekelerregenden Hautkrankheit, die ihn nicht nur quält, sondern auch sozial und geistlich isoliert. Also alles, was einem Menschen vor dem Tod zustoßen kann, das erfährt Hiob auf diesen drei Ebenen. Diese drei Ebenen sind hochinteressant, sie zeigen drei Aspekte des Leidens. Das eine ist ein moralisches Übel. Die Räuberbande besteht aus Menschen, die sich dazu entschieden haben, anderen etwas wegzunehmen, ohne jegliche Rücksicht, eben zu rauben und kriminell zu sein, böse zu sein. Die Gesundheit, das ist eben das leibliche Übel, was Hiob betrifft. Und das dritte, dieses eingestürzte Haus, das wird uns später auch noch begegnen als metaphysisches Übel. Das Haus ist nicht gedacht, dass es einstürzen sollte, aber es ist halt so unvollkommen, dass es einstürzt, obwohl es zum Stehenbleiben gebaut wurde. Das Problem also des Übels in dieser Welt, das der Unvollkommenheit, das des moralisch Bösen und das von Krankheit und physischem Übel, war also bei Hiob schon in vollem Umfang bekannt. Wir werden dort aber nicht tiefer einsteigen. Wie also ein guter Gott und eine höchst unvollkommene Schöpfung zusammenpassen können, das ist das große Thema der Theodizee. Auch bevor Leibniz ihm einen Namen gab, war es selbstverständlich schon bekannt. In der Antike sah man es häufig als ein Noch-Fehlen von Gutem. Eine Privatio Boni, wie das auf Lateinisch heißt, das Fehlen des Guten, das dann mit der Zeit im Reich Gottes im Himmel verwirklicht würde. Das ist natürlich für die Menschen und die Schöpfung, die gerade unter dem Fehlen des Guten leidet und vielleicht daran stirbt, nur ein schwacher Trost, und diese von den Kirchenvätern durchaus hochgehaltene Lehre konnte sich nicht auf Dauer behaupten. Auch das Böse, so erkannte man schon im Mittelalter, hat eine Art Qualität. Es ist nicht nur Fehlen von Gutem. Und für Atheisten ist die Theodizee-Frage auch nicht unbedingt ein Problem, obwohl sie ja ein wenig schon an monotheistische Religionen wie Judentum, Christentum und Islam gebunden sind. Aber sie ist eine wundervolle Waffe. Man kann immer auf das Leiden in der Welt hinweisen, um gläubigen Menschen die Absurdität ihres Glaubens nachzuweisen. Und man kann das auch mit dem moralischen Unterton des Besseren tun. Euer Gott, wenn es ihn gäbe, kann nichts taugen. Wenn ich Gott wäre, ich hätte es besser gemacht. Wenn selbst ich als Mensch mir eine bessere Welt vorstellen kann als die, die es gibt, dann bin ich besser als euer Gott, wenn es ihn denn gäbe. Wir kehren an dieser Stelle noch einmal zurück zu Herrn Leibniz, der das Wort Theodizee erfunden hat. Herr Leibniz teilt auch die Übel, die uns als Menschen und als ganze Schöpfung, er zieht also die Rest der Schöpfung durchaus mit in seine Überlegungen, er teilt dieses uns ereilende Übel auch in diese drei Arten ein. Und er gibt ihnen Namen. Das moralische Übel, das ist die Sünde. Das ist das, was wir uns als Menschen untereinander antun. Von der Verleumdung und der Vernachlässigung bis zum Mord und zum Krieg. Wir dürfen nicht vergessen, Leibniz schreibt nach dem Ende des schrecklichen 30-jährigen Krieges. Das physische Übel, das sind die Schmerzen und das Leiden, die eben durch Unfälle und Krankheiten, besonders durch die, entstehen. Und dann kennt Leibniz auch das sogenannte metaphysische Übel, das aus der Unvollkommenheit kommt und das in gewisser Weise notwendig ist. Wie passt das, diese Schöpfung, die unter diesen drei Übeln leidet, eigentlich zu einem guten und gnädigen und allmächtigen Gott? Gott, so sagt Leibniz, und er ist ein frommer evangelischer Christ, Gott weiß alles. Er ist allwissend und er kann sich auch alles vorstellen. Alles, was es gibt und alles, was es nicht gibt. Daraus wählt Gott das Beste. Deswegen ist die Schöpfung schon mal kein Zufall, weil sie von Gottes Entscheidung abhängt. Gott schafft auch nicht mit Notwendigkeit, denn er muss nichts. Es gibt niemanden, der Gott zu etwas zwingen könnte und kein Gesetz, dem er unterworfen ist. Wenn Gott etwas erschafft, dann tut er das laut Leibniz aus Neigung. Weil es ihm so gefällt, weil es seiner Natur entspricht. Gott schafft aus Neigung und aus Güte. Und er wählt aus allen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten die bestmögliche aller Welten. Denn jede andere Welt würde vielleicht Geschöpfe ausschließen, die es dann nicht gäbe. Geschöpfe, die Gott vielleicht aber haben will. Und deswegen muss die bestmögliche aller Welten ein Kompromiss sein. Das ist sicherlich ein Zirkelschluss des Philosophen, der aus der Welt auf Gott zurückschließt und aus Gott wieder auf die Welt. Aber es ist ein sympathischer Zirkelschluss, das muss ich zugeben. Wenn Leibniz, und hier kommen dann so ein bisschen meine eigenen Überlegungen ins Spiel. Wenn Leibniz von der bestmöglichen aller Welten redet, dann impliziert die Rede von der möglichen Welt auch etwas Unmögliches. Es gibt also unmögliche Welten. Und da stellt sich die Frage nach der Allmacht Gottes. Es ist nicht so, dass die Allmacht Gottes reine Willkür ist. Also, dass Gott alles könnte. Denn das Wort Allmacht ist in sich bereits ein kleiner Widerspruch. Schon die gelehrten Scholastiker des Mittelalters waren auf die Idee gekommen, indem sie ein Gedankenexperiment formulierten, das so aussah: Wenn Gott allmächtig ist, dann müsste er doch einen Stein schaffen können, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann. Kann er diesen Stein nicht schaffen, weil er alles heben kann, dann ist er nicht allmächtig. Kann er diesen Stein nicht heben, ist er auch nicht allmächtig. Und diese Beispiele könnte man beliebig vermehren. Man kann das allgemein so formulieren, dass man sagt, Gott, wenn er denn allmächtig wäre, müsste doch ein Problem kreieren können, das er selbst nicht lösen kann. Und daran sieht man, dass die Allmacht Gottes nicht in dieser Form aufgefasst werden kann. Sie ist begrenzt. Und deswegen, wenn Leibniz, noch einmal kurz zu ihm zurück, von Gottes Allmacht redet, dann gibt er vor über 300 Jahren eine recht moderne, sehr vernünftige und auch biblische Definition davon. Die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott jederzeit unabhängig von anderen ist. Es gibt also niemanden, der Gott Vorschriften machen kann und in dieser Welt keine Macht, die Gott überlegen wäre. Und so wird das auch in der Bibel gesagt. Und die Allmacht Gottes bedeutet auf der anderen Seite, dass wiederum alles außer Gott von ihm abhängt, von seinem Schöpferwillen und von seiner Macht. Am Ende seiner Theodizee hat Leibniz einen kleinen Ausblick. Das Theater der körperlichen Welt zeigt uns mehr und mehr durch das Licht der Natur selbst in diesem Leben seinen Glanz. Seitdem die Systeme des Makrokosmos und Mikrokosmos sich durch die Erfindungen der Neuen aufzutun beginnen. Aber der schönste Teil der Dinge, der Staat Gottes, ist ein Schauspiel, dessen Schönheit zu erkennen wir, der einst erleuchtet durch das Licht der göttlichen Gnade, näher werden zugelassen werden. Denn jetzt kann es nur mit den Augen des Glaubens, das heißt mit dem festen Vertrauen auf die göttliche Vollkommenheit, erfasst werden. Je mehr wir hier nicht bloß die Hebung der Macht und Weisheit, sondern auch die Güte des höchsten Geistes einsehen, desto mehr werden wir von der Liebe zu Gott erglühen und zu einer Art Nachahmung der göttlichen Güte und Gerechtigkeit begeistert werden. Das Theater der Welt zeigt schon seinen eigenen Abglanz. Das sind prophetische Worte von Leibniz, die uns heute mehr und mehr real erscheinen. Denn mehr und mehr entdecken wir, wie unglaublich fein der gesamte Kosmos, der Mikrokosmos und der Makrokosmos, aufeinander abgestimmt sein müssen, damit ein Universum möglich ist, in dem wir möglich sind. Geringste Änderungen in den Grundkräften der Schwerkraft, der schwachen Wechselwirkung, der starken Wechselwirkung, des Elektromagnetismus, geringste Änderungen der quantenmechanischen Regeln würden schon zu einem völligen Systemabsturz des Universums führen. Es würde ein Universum hervorbringen, das überhaupt lebensfeindlich ist oder das nur aus Wasserstoffgas besteht oder das in Kürze wieder in sich zusammenfällt. Und nur wenn alles so fein aufeinander abgestimmt ist, dann ist ein Universum möglich, in dem es uns gibt. Wie passt also ein Universum, in dem es auch Leiden gibt, Tod gibt, Übel gibt, Sünde gibt, Böses aller Art, zu einem gütigen und gnädigen Gott? Es passt insofern, dass Gott so vielen Geschöpfen Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes geben wollte, dass es für einzelne Geschöpfe immer eine Grenze geben muss. Eine Grenze des Glücks, eine Grenze des Erfolges, eine Grenze des Daseins und des Lebens. Ist damit Gott gerechtfertigt? Objektiv für jemanden, der sich wie Büchner auf das Leiden als negativen Gottesbeweis versteift? Natürlich nicht. Denn er wird dabei bleiben, dass der Leid der Fels des Atheismus ist. Auch diese Anspielung ist ja eine Anspielung auf die Bibel. Auf den Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist, Petrus, und die feste Burg, die unser Gott ist, in dem Lied von Martin Luther, alles das wusste Büchner natürlich als gebildeter junger Mann des 19. Jahrhunderts. Und der Fels, auf den der Atheismus aufgebaut ist, ist das Ich leide. Wer diesem die letzte Entscheidung über sein Leben überlässt, für den ist das Nichtvorhandensein oder das Nichtkönnen oder Nichtwollen Gottes bewiesen. Für andere, für gläubige Menschen nicht. Es ist immer wieder die Erfahrung zu machen, dass persönliches Leid nicht den Glauben auslöscht, bei denen die gläubig sind. Es ist eine Erfahrung als Seelsorger. Und ich habe auch bis jetzt persönlich nicht die Erfahrung gemacht, dass das, was mir auferlegt worden ist, meinen Glauben zerstört hätte. Ich habe aber oft erlebt, dass der Glaube von Menschen zerstört wurde, der nur in einer nicht besonders tief durchdachten Hypothese bestand. Ist im Einzelfall die Theodizee-Frage auflösbar, warum eine junge Mutter sterben muss und ein alter, einsamer Mensch, der gerne nach Hause ging, nicht sterben kann? Warum einige reich sind und sich im Gold wälzen oder in Aktien und andere nicht wissen, wo sie das Brot für morgen hernehmen sollen? Wo einige bevorzugt und einige dauernd benachteiligt werden? Ich persönlich habe keine Lösung. Ich empfehle mir selbst, Buße zu tun und mich Gott zuzuwenden, damit ich in dem, was diese Veranstaltung Kosmos ist, einen Sinn erblicken kann. Damit ich die Schöpfung Gottes erkennen kann. Ich würde mich gerne mit Atheisten an einer Stelle einigen, dass welchen Sinn diese Veranstaltung Universum und Schöpfung auch immer haben sollte, auch wenn wir uns darüber nicht einigen, dass wir uns an der Stelle einigen, dass der Sinn keinesfalls der sein kann, sie willkürlich, boshaft und nachlässig zu zerstören. Bis zur nächsten Folge, seid behütet und bleibt fröhlich.